Hallo, hier ist der VR-Podcast. Diesmal mit der Folge 71. Ich, der Nani, begrüße euch ganz recht herzlich und mir gegenüber sitzt wie immer der Hani.
Ja, ich begrüße euch auch sehr herzlich und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an.
Mit den Infos dieser Woche, die ja doch etwas IFA-lastig sind.
Ja, das IFA-Wochenende ist gerade vorbei, beziehungsweise bei uns läuft es noch. Und ja, wir fangen mal an mit der Telekom. Die Telekom hat ein paar Ankündigungen gemacht bezüglich Virtual Reality. Und zwar möchten sie gerne ihr Angebot weiter ausbauen. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Es wird eine neue App geben, eine neue Telekom-App. Unter anderem die ja, VR-Inhalte präsentiert.
Es ist letztendlich nichts Neues, nur halt jetzt auch von der Telekom.
Genau. Und ja, aber es gibt auch noch eine zweite App. Ist das eine zweite App? Die Telekom Message Plus App für Videoanrufe, die dann auch ein paar Augmented Reality Effekte
den
Videoanrufen hinzufügen.
Von Snapchat in Echtzeit.
Also Virtual Reality und Augmented Reality, beides auf dem, ja, ganz oben auf der Liste der Telekom. Die
Telekom ist auf den langsam werdenden Zug aufgesprungen.
Ja.
Ja, interessant vielleicht noch, das können nicht nur Telekom-User nutzen, sondern die App ist praktisch frei zugänglich für jeden Mobilfunk-Anwender.
Das ist doch schön.
Ja, unsere zweite Info beschäftigt sich mit Sony. Und zwar ist auch Sony jetzt auf den Zug aufgesprungen. Und zwar die Preisreduzierung. Wir haben ja schon von Preisreduzierungen der Oculus Rift gesprochen. Dann auch die HTC Vive hat nachgezogen. Und jetzt kommt auch was zumindest für Amerika offizielles, für Europa noch nicht so offizielles. Sony gibt in Amerika die PlayStation-Kamera offiziell mit bei dem Verkauf des VR-Headsets dabei, was demnach dann eine Preisreduzierung von ca. 60 US-Dollar bedeuten würde. Ich hatte eben, als ich das gelesen hatte, so ein bisschen gestutzt und dachte mir so, was ist jetzt mit den Leuten, die schon eine PlayStation-Kamera haben? Die ein oder anderen Anwendungen gibt es ja doch schon seit ein paar Jahren auch schon für die PlayStation.
Ja, zum Glück sind es nicht so viele Leute, die schon eine Kamera haben, beziehungsweise auch nicht so viele Anwendungen für die Kamera, die verfügbar sind. Aber ja, da wird es doch mit Sicherheit auch noch ein zweites Paket geben oder im Regal,
wo ja, die Kamera nicht dabei ist. Worauf ich noch hinaus wollte, ist das, dass auch der Verfasser des Artikels auf diese Idee gekommen ist, dass es ja so Menschen gibt. Also, denn es könnte ja sein, dass sein eigenes VR-Headset kaputt ist und man ein neues kaufen will und dann braucht man keine neue Kamera. Das ist natürlich die wahrscheinlichste Möglichkeit tatsächlich, warum man schon eine Kamera besitzt. Das muss ich jetzt an der Stelle natürlich ehrlich zugeben.
Ja, aber von diesen nicht-Kamera-beinhaltenden VR-Brillen-Paketen, da wird der Preis ja aber nicht gesenkt, oder wenn ich das
richtig verstehe. Zumindest ist es jetzt nicht offiziell in Amerika, aber ich sprach es ja schon an, wir haben auch eine inoffizielle Preissenkung für Europa und zwar kann man dies auch bei Amazon feststellen. Dort wird jetzt das PlayStation VR-Headset für 100 Euro weniger, also für rund 300 Euro verkauft. Und Indizien lassen es wohl vermuten, dass das nicht jetzt auch nur eine Einzelaktion von Amazon ist, sondern in Absprache mit Sony gelaufen ist an der Stelle. Insofern kann man es vielleicht an dieser Stelle als Preissenkung schon ankündigen oder verkünden.
Ja gut, war ja auch eine Frage der Zeit, nur bald ist wieder Weihnachten und da will Sony gewiss ein paar Brillen verkaufen, insofern.
Ja, nicht nur Sony möchte ein paar Brillen verkaufen, die IFA ist auch geprägt von jede Menge anderen Brillen und da sticht einerseits natürlich, weil es das Innovativste ist, die Gedanken, die Microsoft hatte, im Prinzip am meisten hervor. Und zwar haben wir ja schon bei vergangenen Episoden davon berichtet, dass Microsoft Kooperationen eingegangen ist mit verschiedenen Hardwareherstellern wie Dell, Acer und so weiter. Und diese ersten Brillen, von denen man doch lange nicht gehört hat, wann sie denn nun kommen und was sie denn können und so weiter, stehen doch in erstaunlicher Anzahl auf der IFA zur Verfügung. Und da haben wir uns mal so zwei, drei rausgegriffen. Und als erstes wäre es dann die Brille von Dell.
Ja, im Prinzip ähneln sich die Brillen ja doch alle in der Bauart und in der Funktionsweise. Ne?
Das ist richtig. Also im Design unterscheiden sie sich ein bisschen. Da spielen sie so ein bisschen mit rum. Und der ein oder andere Hersteller macht dann mit gewissen Features Werbung, wie Dell hat halt eine besonders elegante Möglichkeit, das Headset nach oben aufzuklappen, was für kurze Spielunterbrechungen beziehungsweise auch für Brillenträger ein gewisses Plus sein sollte. Und ja, insofern unterscheidet sich dann so ein bisschen Acer von Dell. Und speziell bei der Dell-Brille, die wurde hier in einem Artikel zum Beispiel getestet, da war der Redakteur eigentlich sehr begeistert davon, wie diese Brillentechnologie funktioniert. Vielleicht mal kurz zur Erklärung. Es ist so, dass diese Brille keinen extra Tracking hat, das haben wir ja auch schon mal berichtet, also nicht wie bei der Vive, dass irgendwelche Tracker aufgebaut werden müssen oder nicht wie bei der Oculus oder bei der PlayStation VR, dass eine Kamera positioniert ist, sondern das Headset an sich hat zwei Kameras, kann dadurch stereoskopische Aufnahmen durchführen und somit auch im Raum seine Position berechnen, beziehungsweise die optional erhältlichen Controller, die ganz lustig aussehen mit dem, ich sag mal, Leuchtringen drumherum, die dann wahrscheinlich von der Kamera ja oder den Kameras erfasst werden, diese dann auch positionieren. Sehr überrascht waren die Tester dadurch, dass die Controller natürlich noch mit zusätzlichen Sensoren wie Gyroskop und Magnetometer ausgestattet sind, tatsächlich auch, wenn sie den Tracking-Bereich dieser beiden Kameras des Headsets verlassen, noch zuverlässig ohne Ruckeln und ohne Sprung in der App-Anwendung oder im Spiel halt tatsächlich noch weiter dargestellt werden. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ansonsten sind diese Headsets so, dass sie natürlich ein eigenes Display haben mit immer den gleichen Auflösungen. Und zwar, jetzt habe ich es hier verschlagen, kannst du mir da gerade helfen? Es waren Auflösungen, ich habe es mir hier gerade weggeklickt, das kann doch nicht wahr sein. Mit jeweils 1440 mal 1440. Ja.
Und 90 Hertz.
Genau, richtig. Interessant ist, dass, was noch hervorgehoben worden ist, dass es halt LCD-Panels sind und keine OLED-Panels und man tatsächlich überrascht war, dass man keine Schlieren feststellt. Also generell bei den Vorgaben. Ich meine, Microsoft hat ja starke Vorgaben gemacht, insofern blieb den Herstellern ja nicht mehr viel was anderes übrig, wie praktisch alles das Gleiche zu produzieren. Und ja, insofern, ich bin von der Technologie begeistert. Kosten werden die Brillen zwischen 350 und 450 Euro, je nachdem, ob mit oder ohne Controllern. Sie wiegen so um die 400 Gramm, sind wohl auch vom Tragekomfort her recht bequem, weil sie das Gewicht einem auf dem Kopf doch wohl verteilen, dass man den Eindruck hat, ähnlich wie bei der PlayStation VR, dass man auch hinten ein bisschen Gewicht hat, wahrscheinlich ähnlich durch so einen Zur-Mechanismus an der Stelle. Und man weiß jetzt auch, dass sie im Oktober auf den Markt kommen sollen. Und das finde ich dann schon überraschend, wie lange da doch mit dieser doch jetzt sehr erfolgreichen Technik ja so ein bisschen hinterm Berg vorgehalten wurde und dann jetzt auf der IFA so ein richtiges Hype kurzfristig entstanden ist. Also auch bei anderen YouTube-Berichten über die IFA und so weiter ist das praktisch einer der zwei, drei großen Dinge neben den Fernseher natürlich, klar. Wie eben schon erwähnt, werden auf der IFA jede Menge Brillen vorgestellt und so auch ein noch etwas anderes Konzept und zwar diesmal von Zeiss. Das andere Konzept schließt daran an, dass es doch qualitativ hochwertiger herüberkommen möchte als die normalen, ich sag mal, Cardboard-Lösungen oder die Samsung Gear VR, aber wiederum auch deutlich günstiger wie die stationären Anlagen, die HTC Vive oder die Oculus Rift. Und da haben sie eigentlich einen ganz interessanten Ansatz gefunden, Hanni.
Genau, und zwar werden die Daten vom PC auf das Smartphone gestreamt. Das heißt, ich brauche, die Brille braucht kein eigenes Display und ich brauche auch kein besonders leistungsfähiges Smartphone, was ich dort reinstecke. Dafür aber wieder einen leistungsfähigeren PC wahrscheinlich. Ja. Und auf dieses Smartphone-Display werden dann die Inhalte vom PC gestreamt.
Die Idee ist ja erstmal an sich ganz gut. Ein großes Manko ist natürlich, dass leider man dann doch technisch noch einen gewissen Rücksprung gemacht hat, dass im Prinzip kein Tracking-System vorhanden ist.
Ja,
Also wir haben
das
die
heißt,
normalen Sensoren.
in diesem Punkt unterscheiden wir uns dann natürlich doch von den PC-Only-Lösungen
Richtig.
und weniger von den
Und auch von den
Cardboard-Lösungen.
zukünftigen, ich sag's mal, Microsoft-Varianten.
Ja, das ist wirklich ein Mittelding.
Als Vorteil wird ja beschrieben, dass sie Steam-tauglich ist, also man also auf die VR-Steam-Plattformen Zugriff hat. Nur im gleichen Atemzug muss man ja wiederum sagen, viele Spiele brauchen ja auch ein Tracking. Insofern wird sich dann natürlich die Software oder die Apps, die man dann tatsächlich wirklich gut benutzen kann, natürlich auch wieder deutlich reduzieren. Da nutzt einem dann die ganze Plattform natürlich nichts.
Ja gut, es sind ja auch zwei Controller dabei. Vielleicht wird das Tracking dann irgendwie simuliert oder kann ich das simulieren, indem ich mich mit dem Controller dann entsprechend im Raum
Ja,
bewege.
das ist natürlich vorstellbar. Preislich liegt diese Variante halt auch dann jetzt zwischen den eigentlichen Konkurrenten. Also wenn man jetzt mal die Cardboard für 50 Euro, 40 Euro, je nachdem, was man für eine Variante nimmt, was für eine Plastikvariante man nimmt oder bis zu 80 Euro für die Samsung Gear nimmt. Und im oberen Bereich dann irgendwo die PlayStation VR mit 300, 300 Plus sieht oder die Oculus Rift, liegen wir hier mit 129 Euro mit zwei Controllern eigentlich ganz gut. Und den Ansatz finde ich nicht schlecht. Aber der große Nachteil ist natürlich nach wie vor, ich brauche einen PC, habe dann ein nicht optimiertes Display. Und ob ich das für mich persönlich möchte, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Die Idee kann ich nachvollziehen, ob es funktionieren wird. Keine Ahnung.
Tja, keine Ahnung. Also da würde ich dann im Moment wahrscheinlich auch eher, wenn ich mich für, ja, wenn ich den einfachen Weg gehen wollte, würde ich dann doch eher vielleicht auf die Samsung Gear, wenn ich denn ein Samsung-Smartphone zur Verfügung habe, ausweichen.
Als ersten,
Preislich
ja.
als ersten. Also ja, für mich macht es auch nicht so richtig Sinn, diese Zwischenlösung.
Insbesondere jetzt, wo man die Alternativen von Microsoft hat, die sicherlich ja preislich auch irgendwo in einem halben Dreivierteljahr irgendwann mal dann so an die 200-Euro-Grenze rankommen werden.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ganz ohne Probleme, ohne Latenzen und so weiter wirklich gut funktioniert. Insofern, ich traue dem Ganzen nicht.
Ja, ein zweites großes Thema bei der IFA waren 360-Grad-Kameras. Da hast du uns ja auch ein paar Modelle mal exemplarisch rausgesucht, die ein paar ganz interessante Ansätze haben. Fangen wir mal mit der Acer an.
Ja, Acer hat direkt zwei Kameras vorgestellt und ja, die eine für uns vielleicht als VR Nutzer interessantere ist die Holo 360. Das ist ja eine Kamera, die eine autarke Kamera, die im Prinzip mit ja, zwei Linsen, eine auf der Vorderseite, eine auf der Rückseite daherkommt und einen eigenen Touchscreen mit sich bringt. Das heißt,
Mit Display praktisch direkt auch
genau,
zum
ich
Anschauen.
brauche kein zusätzliches Gerät. Das Ding kann die Videos auch direkt ins Internet hochladen, auf irgendwelche Plattformen und so weiter, verarbeitet das ganz autark.
Und
Und
was mittlerweile Standard ist, aber hier natürlich auch nochmal erwähnt wird und früher natürlich nicht war, ein entsprechender Snapdragon-Prozessor sorgt auf Android-Basis dafür, dass das Bild auch in Echtzeit zusammengesetzt wird, also sozusagen gestitcht wird.
Ja.
Und somit, wie du gerade schon sagtest, dann praktisch direkt online hochgeladen werden kann.
Ja, die Videos werden in einer 4K-Auflösung gefilmt, Fotos in 6,9K. Also, ja, für die 349 Euro, die es kosten soll, bekommt man hier, glaube ich, schon was ganz Gutes geboten.
Ja, auch die Videos sehen eigentlich schon ganz schick aus. Der Vollständigkeit halber, du sprachst die zweite Kamera an, die heißt Vision 360. Die wendet sich so ein bisschen mehr an unsere Autofahrer. Es gibt ja die sogenannten Dashcams, die, ja, ich sag mal, nach vorne filmen oder auch nach vorne und hinten filmen. Jetzt haben wir den natürlich logischen Schluss, dass wir jetzt praktisch ein 360-Grad-Bild haben und auch die bösen Fußgänger, die von der Seite kommen und auf unser Auto einhauen, dann festhalten können. Ich finde nur, warum ich es überhaupt erwähne, ist ein ganz interessantes Feature, was tatsächlich interessant sein könnte, da bei der Dashcam ja immer gesagt wird, wenn das Material nachträglich bei Gericht vorgelegt wird, kann es nicht gewertet werden, weil ja im Zeitalter der Videobearbeitung alles möglich ist. Hier ist es so, wenn diese Vision 360-Kamera einen Unfall feststellt, das wird wahrscheinlich durch irgendein Gyroskop oder so erfolgen, ab einem gewissen G-Einschlag wird dieser Effekt, ähnlich wie beim Auto, dass es wieder entriegelt wird, die Türen, wird diese Aufnahme, die es die ganze Zeit macht, wird praktisch beendet oder zumindest ein Teil davon wird herausgenommen und direkt auf Server von Acer gespeichert. Und die garantieren dann wiederum, wenn es dann zu einem Gerichtsstreit kommen sollte, dass diese halt direkt unmittelbar, unbearbeitet, protokolliert, wie auch immer, auf die Server von Acer hochgeladen worden sind und somit halt dann eine gewisse Beweiskraft
die Blackbox für das Auto.
Sozusagen. Also das Ganze ist natürlich noch nicht, denke ich, jetzt irgendwo quantifiziert worden, aber könnte natürlich eine interessante Sache sein. So könnte man natürlich dieser Problematik tatsächlich aus dem Weg kommen. Natürlich müssten die Server dann wahrscheinlich lizenziert sein und was weiß ich nicht alles. Aber den Ansatz fand ich ganz interessant. Und
man muss natürlich Glück haben, dass man eine gute Internetverbindung hat, ne? Während des Unfalls.
Ja,
am Unfallort. Ist natürlich schade dann.
Ja, deine nächste Kamera hat auch ein ganz interessantes Feature. Mehrere eigentlich, aber eins finde ich besonders interessant hier auch.
Oh, da bin ich ja gespannt, welches Feature du besonders interessant findest. Und zwar ein Unternehmen namens Insta360 vermutlich aus China hat die Insta360 One vorgestellt.
Ein wirklich kleines Ding mit 82 Gramm, also.
Ja, es ist ein wirklich kleines Ding und es bietet viele schöne Features. Vielleicht erstmal auch, es bringt auch eine 4K-Auflösung mit sich und Bilder macht es mit 24 Megapixel, 60 Bilder pro Sekunde und so weiter. Und das Ganze wird dann mit über eine Smartphone-App gesteuert. Also hier haben wir kein Display, aufgrund der Größe wahrscheinlich auch mit an Bord. Kein Touchscreen. Da braucht man dann also ein Smartphone, was mit der Kamera per Bluetooth dann verbunden wird. Jo, und dann gibt es ein Feature, mit dem man ganz tolle Videos machen kann. Und zwar kann im Prinzip eine fliegende Kamera simuliert werden. Und da kommen sehr interessante Videos bei raus. Also man kann im Prinzip einen Selfie-Stick verwenden. Es gibt auch einen von der Firma, der auf diese Kamera abgestimmt ist. Weiß nicht, ob man...
Der wird wahrscheinlich von der Software der Kamera besonders gut erkannt, weil dein Feature ist ja...
Man kann diesen Selfie-Stick nachträglich dann entfernen lassen.
Und zwar automatisch, also nicht irgendwie groß aufwendig, so wie es sonst immer ist, wenn man versucht, das Stativ von einer 360-Grad-Kamera wegzubekommen, sondern das soll hier ganz automatisch funktionieren und die Videos sehen, also ich habe es zwar noch nicht so ganz verstanden, wie diese Videos so zustande kommen.
Ja, das
frage ich mich auch. Weil der Arm bleibt eigentlich die ganze Zeit stehen in dem Video, müsste eigentlich sich doch der Arm rumdrehen um den Kopf, keine Ahnung, weil noch nicht mal das Handgelenk bewegt sich. Aber es wird schon irgendwie stimmen. Ich denke nicht, dass das hier ein Riesenfake ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, es sieht also richtig toll aus, weil man sieht praktisch Aufnahmen so ein bisschen aus der dritten Perspektive, in Anführungsstrichen, und keine Halterung an der Kamera, weil der komplette Selfie-Stick weggerechnet wird und durch
Ja.
Umgebungspixel wahrscheinlich aufgefüllt wird. Das ist aber nicht das Feature, was ich
Das ist
besonders toll
nicht das
fand.
Feature, was du besonders toll findest.
Also, das finde ich natürlich schick. Da ich aber nicht so der Selfie-Mensch bin.
Ja, es gibt noch ein zweites Feature, wobei ich mir nicht vorstellen kann, warum du das besonders interessant findest, dass man ja aus den 360-Grad-Videoaufnahmen auch herkömmliche Videoaufnahmen herausrechnen lassen kann.
Korrekt. Also die 360-Grad-Videos werden praktisch als Rohdaten erstmal gespeichert. Und der Anfang war schon gut, aber es geht ja noch weiter, was dieses Feature kann. Du kannst in dem 360-Grad-Video zum Beispiel eine Person oder einen Gegenstand fixieren und dieser wird dann von der Software erkannt und aus deinem 360-Grad-Video, wo du dann vielleicht dich von dem Objekt entfernst oder drumherum läufst oder so weiter, fokussiert er praktisch dann immer dieses Element oder diese Person. Und du kriegst dann praktisch nicht nur ein Standbild, was natürlich auch geht, aber auch ein neues Video, was dann so aus dem 360-Grad-Video herausgerechnet wurde, als wenn du von vornherein das vorgehabt hättest, diese Person, diesen Gegenstand halt dann zu filmen. Und ich glaube, das könnte auch ganz interessante, normale 2D-Videos ergeben.
Ja, aber dann frage ich mich, warum man dann nicht direkt Videos macht,
Ja, du
die
weißt es ja vielleicht in dem Moment noch gar nicht so, dass du das
Ja.
so haben möchtest oder so dann auch die Kamera bewegen konntest. Die 360-Grad-Kamera hältst du nur hoch. Die andere Kamera musst du immer genau dann ausrichten. Was Ruckler gibt, Wackler gibt, das hast du jetzt hier alles theoretisch nicht, wenn es denn gut funktioniert. Also insofern, diese Kamera reizt mich wirklich. Auch die Qualität wiederum mit 4K, mit 60 Bildern. Oder mit 30 Bildern, Entschuldigung, oder mit halber Auflösung oder etwas mehr wie halber Auflösung mit 60 Bildern. Zusätzlich gibt es noch ein paar Zeitraffer- und Zeitlupenfunktionen, die eingearbeitet sind. Also ich bin wieder mal von einem China, ja, Gadget möchte ich es jetzt nicht nennen, aber wirklich überzeugt und den Preis haben wir noch nicht genannt, aber auch hier liegen wir bei 359 Euro, wenn ich es richtig gesehen habe.
Genau richtig.
Und kann ab sofort bestellt werden. Und so Kleinigkeiten wie HDR-Aufnahmen, wie gesagt, Abspeichern der Rohdaten und so weiter, kann die auch alles. Also es ist fast nicht vorstellbar, also
Ja, dann
dieser kleine Kasten.
hast du schon auf Bestellen geklickt. Ich sehe die ganze Zeit, wie du wild auf der Internetseite da schon den Bestellen-Button suchst.
Ja, weil auch die Videos, die sehen wirklich gut aus. Also deutlich besser wie zum Beispiel selbst bei der Samsung Gear 2. Also bei der zweiten Version der Samsung Gear 360 Grad Kamera. Und wie gesagt, das Wegrechnen des Sticks sieht einfach nur genial aus. Das muss man sagen. Also einfach mal googeln. Aber du hast noch eine dritte Kamera.
Vierte. Wir sind schon bei der
Ja,
vierten.
dritten Hersteller. Okay.
Ja, der Rico. Der Rico.
Der Rico.
Der Rico
Ricola.
hat auch eine 360-Grad-Kamera namens Theta 5, Theta V vorgestellt. Die
Eine Weiterentwicklung.
der Theta 4 wahrscheinlich.
Oder der Theta O.
Der Theta O.
Ja.
Okay.
Ja, wenn du sagst V, kann er. Okay, er war
Ja,
sehr flach.
ist klar. Ja, auch diese Kamera kann jetzt im Vergleich zum Vorgänger 4K-Videos aufnehmen mit 30 Bildern pro Sekunde. Theta S war der Vorgänger, so, wo ich das jetzt hier gerade nochmal sehe.
Also Theta 2.
Okay, wahrscheinlich ist es dann wirklich ein V, ne? Keine 5. Wie auch immer.
Auch die Kamera kann jetzt im Prinzip direkt im System die Bilder zusammenrechnen. Auch das ging vorher nur am PC.
Genau.
Aber ansonsten
Generell ist die Bildqualität verbessert worden.
würdest du sagen, bei der Kamera ist die Bildqualität eh das Entscheidende, weil sie ist für mich eigentlich mit wenig Features und mit dem, zumindest von den bei uns angeschauten Kameras mit 500 Euro, ja, die teuerste würde sie jetzt erstmal hinten anstehen. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum ich dieses Mehrgeld ausgeben sollte. Sie macht einen sehr stylischen Eindruck. Die Objektive sind anscheinend auch ein bisschen größer, was ja vielleicht hier und da schon mal für bessere Bildqualität stehen kann. Aber so richtig aus der Vorstellung der Kamera, warum ich jetzt da nochmal 150 Euro mehr ausgeben soll und trotzdem meinen Selfie-Stick sehe.
Ja, ja, den Selfie-Stick kannst du hier noch nicht mal anschließen.
Ja, kannst du noch nicht mal anbringen, ja. Dann brauchst du noch nicht wegrechnen, das ist ja konsequent.
So. Nee, keine Ahnung. Ja, wir werden wohl einen Grund für die 500 Euro haben. Allerdings sehe ich den jetzt hier auch nicht. Nee. Also es sei denn, die Bildqualität ist jetzt wirklich so viel besser als bei den anderen Kameras. Aber ja, hier wird ja auch gesagt, dass es ungefähr auf Augenhöhe mit dem Samsung Gear 360 Modell von diesem Jahr liegt. Insofern, ja, ein bisschen teuer.
Ja.
Muss ich dir recht geben.
Ja, das war unser Ausflug in die Headsets und die Kameras der IFA. Die Fernseher lassen wir mal beiseite. Das ist ein anderer Podcast. Kommen wir zu unseren oder deinen.
Gab es noch keinen Fernseher mit Holographie in der oder sowas?
Es gab einen sehr schönen Fernseher, wenn wir ein bisschen abschweifen wollen, aber noch als wirkliches Projekt und Prototyp, aber funktionsfähig, der durchsichtig ist. Also du hast praktisch eine durchsichtige Glasscheibe und wenn du ihn dann anmachst, dann wird das Bild drauf projiziert und du kannst gucken wie einen normalen Fernseher. Und ansonsten ist es einfach nur eine durchsichtige Glasscheibe.
Wird dann aber undurchsichtig.
Oder ja,
nein, sehe ich dann im Hintergrund die Wand, immer hinter dem Bild.
Ja, aber wenn man das Ding als Stilelement irgendwo hinstellt oder tatsächlich an eine schöne Wand, wo, was weiß ich, irgendeine Spachteltechnik oder so dran ist, das heißt also, man sieht sonst nur eine klare Glasscheibe. Ja, das hat mich ja eh fasziniert.
Kannst du auch ein Poster dann hinterhängen.
Es gibt ja diverse Fernseher schon, wo die Zuleitungen durch einen Glasfuß so dünn sind, dass man sie ja gar nicht wahrnimmt, im Prinzip. Also, wo der Panel an sich praktisch auf einer Glasumrandung schwebt. Man fragt sich, wie wird er überhaupt befeuert im Prinzip? Und dann sind tatsächlich diese ganze Technik steckt im Fuß drin, aber von da gibt es halt eine Glasverbindung und die Leitungen in dem Glasfuß sind so dünn, dass man sie halt so, sag ich mal, aus normaler Entfernung halt überhaupt nicht wahrnimmt. Das ist schon toll, was da alles kommen wird. Aber wir driften jetzt ein bisschen von VR ab in die Realität.
Ja, kommen wir wieder zur. Ja, es hat auch ein bisschen was mit Realität zu tun.
Zu deiner neuesten, zu deiner seit der letzten bzw. vorletzten Folge Lieblingsrubrik.
Genau, das ist nämlich die eigentliche Realität, der wir uns demnächst ausgesetzt sehen werden. Und zwar, ja, Kurioses aus der VR-Welt. Oder das Ende der Menschheit durch die Maschinen. Um den Titel nochmal komplett
vorzulesen. Aber gut, erstmal können wir aber beruhigt sein, dass wenn man in ein KFC zukünftig geht und man braucht keine Angst mehr davor haben, dass man einen jungen, frischen Angestellten hat, der so noch nicht richtig so die Hähnchen, Schenkel und Flügel backen und frittieren kann.
Das ist sehr beruhigend, ja, da muss ich dir auch recht geben, aber tja.
Ja, aber warum müssen wir keine Angst mehr haben?
Ja, wir müssen keine Angst mehr haben, weil es jetzt eine Trainings-App gibt oder geben soll von Kentucky Fried Chicken für die neuen Mitarbeiter. Da wird einem genau beigebracht, wie man die Hähnchen aufzulegen hat und wie lange man sie zu braten hat und wie man sie dann auf den Teller des Gastes bekommt. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das in einem echten Kentucky Fried Chicken auch so abläuft.
Ja, es wurde ja auch ein bisschen so als Scherz oder Spiel oder Gadget oder Werbetrommel beschrieben, aber die Artikel, die ich dazu gelesen habe, enden alle damit, dass da wohl unser Kentucky, ja, KFC-Chef das wirklich ernst meint. Ich meine, er hat ja allgemein schon mal hier so skurrile Ansichten und so weiter. Vor einiger Zeit war ja schwer auch in den Zeitungen beziehungsweise in den sozialen Medien, dass es ein Riesenstadion, ich glaube in Chicago, neu eröffnet hat mit ein paar KFC-Filialen auch drin. die aber so gut wie bei den Spielen nie aufhaben. Weil viele Spiele finden halt sonntags statt und KFC-Filialen sind sonntags zu. Weil der Tag ist dem Besitzer oder Gründer von KFC heilig. Das ist halt der Ruhetag, Gottestag oder wie auch immer. Und da sollen die Mitarbeiter halt nicht arbeiten. Wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, aber ganz interessant. Ja, jedenfalls jetzt ist er zumindest technisch versierter und weiter und nutzt die VR-Technik, um seine zukünftigen Mitarbeiter perfekt zu schulen, damit kein einzelnes Hühnchenbein in den Müll geschmissen werden muss, weil es falsch frittiert wurde.
Also ich denke, die Arbeitsabläufe werden wahrscheinlich schon korrekt simuliert werden. Das Ganze spielt halt in einer Umgebung, die mit den normalen Kentucky Fried Chicken Restaurants wenig zu tun hat. Insofern, die Arbeitsabläufe könnte ich mir vorstellen, dass man die vielleicht tatsächlich trainieren kann als angehender Kentucky Fried Chicken Mitarbeiter. Was natürlich diese surrealen Horrorelemente in dieser App zu suchen haben, das weiß ich nicht.
Nee, aber vielleicht finden wir es ja noch irgendwann heraus. Es ist aber der nächste Schritt zur Kaffeemaschine, die wir vor einigen Folgen vorgestellt haben.
Gibt es das eigentlich nur für Kentucky Fried Chicken Mitarbeiter oder besteht eine Chance, dass man das demnächst auch selber mal testen kann? Man weiß es nicht. Die App heißt The Hard Way übrigens, falls es einen interessiert. Aber im Moment noch exklusiv für
KFC-Mitarbeiter. Ja, bevor wir ein Stück weit wieder deinem Weltuntergangsszenario näher kommen, habe ich noch eine kleine Kuriosität gefunden. Es geht nämlich auch mal andersrum. Nicht von der realen Welt in die virtuelle Welt, sondern es geht auch umgekehrt von der virtuellen Welt in die reale Welt. Und zwar gibt es wohl, also es gibt nicht wohl, sondern es gibt mit Sicherheit ein Spiel.
Oh ja, ein Spiel, was mich schon
Bandai
lange
Namcos,
was mich schon lange auch interessiert. Aber es gibt bei uns ja leider nicht.
Nein, es gibt es nur in Japan. Und zwar nennt es sich VR Game Summer Lessons. Spielt man den Lehrer des Schulmädchens Hikari Miyamoto. Ich versuche da richtig auszusprechen. Und das freut sich wohl in Japan unglaublicher Beliebtheit, da dieses Schulmädchen zu unterrichten. Ich will mir gar nicht Näheres darunter vorstellen. Aber entscheidend ist, dass man jetzt tatsächlich den Kult, den wir ja auf der Gamescom festgestellt haben, dass man ja so ziemlich alles als Figur und als, ja, ich sag mal, Nachbildung kaufen kann, haben die jetzt tatsächlich hier auf die Höhe oder auf die Spitze getrieben. Und zwar kann man dieses Schulmädchen in Lebensgröße 1,68 Meter oder wie es groß ist, 1,60 Meter erwerben. Gut. Ich hatte fast gedacht, dir eins zu schenken, weil ich ja gehört hatte, dass du das ja immer so gern spielen möchtest. Ja, aber da sind so diverse Dinge. Also tatsächlich tut sich Bandai Namco beim Erkundigen und fragt so ein paar Dinge ab, so nach dem Motto, hat man genug Platz, dass man auch diese lebensgroße Puppe aufstellen kann. Hat man das mit seinen engsten Vertrauten, Frau, Mann, Mutter, abgestimmt, weil das könnte vielleicht auch zu etwas Verwirrung finden, wenn dann demnächst dann so eine reizende Schülerin in Lebensgröße im Zimmer steht. Aber ganz interessant ist natürlich auch die Kleinigkeit, dass das Bankkonto abgefragt wird, weil die Puppe kostet dann 23.000 Euro. Ja, und da war ich dann raus. Also bei den ersten zwei Fragen dachte ich, das kann ich noch für Hanni mit Ja beantworten. Aber Frage 3, ob seins, beziehungsweise respektive, wenn ich es mir schenken möchte, mein Portemonnaie dafür groß genug ist, nein. Hättest du dich denn drüber gefreut?
Ja. Nein. Also gefreut sicherlich, aber ich hätte dich für verrückt erklärt.
Ja, sagen wir es so. Ich auch. Interessant dabei ist, dass die tatsächlich komplett in einem riesigen 3D-Drucker entsteht. Ich meine, okay, für 23.000 Euro kann man ja auch ein bisschen was erwarten.
Ist aber dann nicht, fühlt sich dann nicht lebensecht an, oder?
Nee, sie ist tatsächlich hart. Also das geht ein Stück weit von meiner Befürchtung. Oh, Entschuldigung, ich kriege hier gerade Werbung eingespielt, aber die habe ich sofort hier beseitigt.
Ist also nur eine große Actionfigur.
Richtig, genau, wie wir sie im Kleinen und für teilweise nicht weniger Geld auf der Gamescom gesehen haben. Aber das hat dann meine schlimmsten Befürchtungen, haben sich dann Gott sei Dank ein bisschen aufgelöst. Aber wieder eine Kuriosität aus Japan, von denen wir ja doch in den letzten Wochen einige hatten. Und jetzt kommen wir dann ein Stück weit natürlich zu deinem Untergangsszenario zurück von den verselbstständigenden Computern.
Ja, und zwar hat Google mal wieder eine Erklärung losgelassen, wie denn in Zukunft oder vielleicht auch jetzt schon. Und diese künstlichen Intelligenzen, von denen wir sprechen und vor denen ich so viel Respekt und Angst habe, wie diese Vorurteile entwickeln können. Und dementsprechend dann auch rassistisch und sexistisch zum Beispiel sein können. Und eben Vorurteile gegenüber Menschen.
Man haben denkt schon, das geht wieder ins Philosophische bei Hanni. Nein, aber du hast ja nicht ganz Unrecht. Also es geht ja darum, dass die künstliche Intelligenz sich dann doch nicht völlig wertfrei weiterentwickelt und dann, wie gehofft, beim letzten Mal das Beste hervorbringt, sondern dass die Startparameter, wenn ich es mal so da sagen darf, schon einen immensen Einfluss auf das Ergebnis haben könnten. Und das ist dann genau diese rassistische oder sexistische Ergebnis, was dabei rauskommen könnte. Und zwar wird es ja anhand von zwei, drei kleinen Beispielen ja erklärt. Ich weiß nicht, ob du gerade eins parat hattest, da ging es ja darum, werden ja verschiedene, oder im Wesentlichen geht es ja um Vorurteile, dass der Computer Vorurteile halt dann doch entwickeln wird, obwohl das als solches gar nicht wahrnimmt. Sie erklären es an einem Beispiel, zum Beispiel, wenn der Computer lernt Schuh und du zeigst ihm dann halt einen Herrenschuh, dann hat er ja erstmal einen Herrenschuh. Und Damenschuhe sind dann wahrscheinlich erstmal keine Schuhe. Wobei das zweite Beispiel finde ich jetzt doch ein bisschen interessanter. Und zwar, wenn er dann selber anfängt zu lernen und zum Beispiel wird hier gesagt, nach wichtigen Physikern in der Vergangenheit das Internet durchfort ist, wird er ja zu, sage ich mal, 95-99% nur Männer finden. Was ihm natürlich seine Meinung bilden könnte, es sei denn, man würde explizit dagegen steuern, nur das musst du ja dann erstmal für alle Fälle, die es so gibt, ja hinbekommen, dass Frauen keine guten Physiker sein können, was noch zu beweisen gilt. Also, siehst du, da fängt es schon an mit den Vorurteilen.
Naja, zumindest wird er eher glauben, dass Physiker nur Männer sein können. Von gut oder schlecht, weiß ich nicht, reden wir ja nicht. Generell, dass Männer Physiker sind und Frauen keine Physiker.
Genau.
Ja.
Ja, und wenn man das ein bisschen weiterspinnt, ist das ein weiteres Problem auf Hannis Liste.
Genau.
Ja. War das kurios genug? Wollen wir das Kapitel für diese Woche
schließen? Ich denke, ja. Besser ist das. Das wird ja jetzt auch nochmal kurios gleich.
Ja, dann kommen wir doch zu unserem nächsten Thema oder Punkt in unserem schönen VR-Podcast der Folge 71.
Ja, zu den Spielen. Oder zu dem Spiel, für das wir uns diese Woche entschieden haben. Vielleicht noch kurz warum wir uns gegen die anderen Spiele entschieden haben. Also es sind drei neue Spiele in den Store gekommen. Zum einen Spark, dann Special Delivery und Sneaky Bears, was du ja ganz interessant fandest zuerst.
Ja.
Aber hier haben uns bei zweien davon, oder bei dem einen, hat uns der Preis abgeschreckt. Bei Spark für 29,99, das ja kam mir wieder ein bisschen viel vor für das, was geboten wird. Deswegen haben wir ein bisschen Abstand gehalten, auch wenn es uns empfohlen wurde von unserem größten Fan. Nochmal schöne Grüße.
Vielen Dank.
Vielen Dank
für die netten Worte.
Und Special Delivery, so eine Art Paperboy, wer es kennt von damals. Man muss also Zeitungen ausliefern und neue Kunden gewinnen und dabei Hindernissen ausweichen und so weiter.
Ja, ich war mit viel Vorfreude, da ich ja doch ein alter Amiga-User bin, da rangegangen. Aber das Spiel lohnt sich nicht hier vorzustellen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja,
Der Preis ist der Knaller.
11,99. Ich meine, es gehört somit zu den günstigeren Spielen.
Ja, aber nicht aber günstig genug für das, was man mittlerweile geboten bekommt.
Ja, gut. Grafisch sieht es wirklich,
ja, auch die Tiefe des Spiels
ziemlich schlecht ist jetzt aus. Nicht so. Und auch die Spieltiefe, das stimmt natürlich, ja. Aber das hatte Paperboy auch nicht, eine Spieltiefe.
Das ist richtig, das war allerdings auch 1991.
Ja, und das konnte man kostenlos auf eine andere Diskette kopieren.
Da bin ich wollte das gerade auch sagen, ich wusste mir nur nicht, ich bin mir nicht genau sicher, wie legal diese Aussage war. Ich weiß nicht, ob Paperboy, wie es vertrieben wurde.
Nein, legal war das nicht, aber... Okay. Also, verjährt, oder?
Nicht nachmachen. Nicht
es
nachmachen.
Ist verjährt.
Ja, ich habe meinen Part dazu schon geleistet.
Ja. Das Interessanteste war dann wohl tatsächlich noch Sneaky Bears, kostet aber auch 20 Euro, also 19,99. Und hat sich jetzt für uns zu wenig von Dick Wild entschieden. Also
Unterschieden, ja.
Unterschieden.
Also ich entschieden gesagt.
Entschieden, ja. Unterschieden.
Also es ist praktisch ein Dick Wild, nur nicht am Wasser, sondern
also man
in Räumen mit Bären.
Man schießt mit Spielzeugpistolen auf Teddybären.
Süße Teddybären.
Auf Teddybären, auf Wellen von Teddybären, die einem entgegenkommen und einen töten wollen.
Essen. In letzter Konsequenz wahrscheinlich schon.
Verletzen, ärgern, kitzeln, was auch immer. Naja. Also
haben wir was Neues gesucht und sind nochmal in die Vergangenheit geschwelgt, aber aus nichtdestotrotz sehr aktuellem Anlass.
Genau, und zwar beginnt der neue Monat. Der neue Monat hat schon begonnen, habe ich gesehen gerade. Und dann kommen ja immer am Anfang des Monats die PlayStation Plus Titel. Und diesen Monat ist... das erste Mal ein VR-Titel dabei.
Richtig. Und wer, bevor du gerade ihn nennst, ich wollte die Spannung noch ein bisschen umtreiben, und wer unseren Podcast natürlich ziemlich schnell hört, der muss natürlich noch bis morgen warten. Aber die meisten können eigentlich jetzt schon mit ihrer PlayStation Plus-Mitgliedschaft in den Store gehen und sich diesen Titel runterladen.
Ja, es ist übrigens ein zusätzlicher Titel. Also zu den anderen Titeln, die sowieso sonst auch erschienen wären, kommt jetzt noch ein VR-Titel dazu. Also wir haben ein Spiel mehr diesen Monat und es handelt sich, darf ich sagen,
ja.
Es handelt sich um Riggs.
Hui.
Natürlich einer der ersten Titel, beziehungsweise ein Release-Titel.
Einer der ersten, aber immer noch einer der besten. Es hat ja auch einige Updates bekommen, auch die Pro-Unterstützung. Genau. Ja.
Richtig. Und es sieht auch ohne Pro-Unterstützung sah es schon fantastisch gut aus irgendwie, aber mit Pro noch mal einen Ticken besser.
Also man muss sagen, es war wirklich ein wunderbarer Starter-Titel und er hat nach wie vor an Qualität. Durfte es ja heute noch mal bei dir spielen, so zur Auffrischung, also versuchen. Und ich komme sicherlich noch nicht mit der Steuerung mit allem klar, weil ich nicht tief genug in dem Stil drin bin, weil die einzelnen Rigs haben verschiedene Fähigkeiten, die dann gewisse Angriffsmodis und so weiter verbessern und verschlechtern. Das ist ja, hat ja schon eine Spieltiefe, das ganze Ding. Aber faszinierend einfach, wie schnell die Bewegungen sind und wie viele Achsen du dich drehen und boosten kannst. Und du hast, ich zumindest, null Motion Sickness. Das ist wirklich fantastisch.
Ja, das haben wir ja damals, wir durften es ja auf der Gamescom damals testen, schon vor Release der PlayStation VR und das haben wir da ja schon festgestellt, hatte ich also auch keine bis wenig Probleme.
Und viel mehr und schneller und in verschiedene Richtungen
um uns herum, kann man sich nicht bewegen. Obwohl um uns herum die Leute ja zusammengebrochen sind teilweise, die Probleme hatten, aber Im Vergleich zu anderen Spielen muss ich hier auch sagen, relativ wenig Motion Sickness.
Ja. Extrem viel Bewegung über viele Achsen und wenig Motion Sickness. Aber gut, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber interessant halt, man kann es sich als vollen Titel umsonst runterladen. Und wir wollten ja jetzt den Titel nochmal vielleicht ein bisschen näher vorstellen für jemanden, der jetzt nicht die PlayStation VR sich direkt am Anfang geholt hat und so vielleicht dann den Rix-Titel.
Das kann ich, glaube, vorgestellt haben wir ihn auch noch gar nicht im Podcast, oder? Wir haben ihn mal natürlich ein paar Mal erwähnt, auch aufgrund unserer Gamescom-Tests damals. Aber ja, richtig vorgestellt haben wir ihn, glaube ich, noch nicht.
Kann sein. Es handelt sich dabei ja um ein Sportspiel-Shooter. Um einen Shooter mit sportlichen Aspekten.
Ja, also es wird hier keiner verletzt.
Nein, ich habe alles versucht. Ich selbst im Testmodus, du kriegst nichts verletzt. Keinen Zuschauer, kein Flugzeug kannst du vom Himmel holen. Ist eigentlich ein ganz sauberes Spiel.
Ist ja, glaube ich, auch ab 12.
PEGI 0, ja.
Nee, ab 12. Aber ja, es ist ein harmloser Shooter und ist in erster Linie ein Multiplayer-Shooter. Ein
Multiplayer-Spiel. Man kann es auch alleine spielen, selbstverständlich. Ja. Aber dann mit mehr Spielern, die durch eine KI, die Hanni ja nicht so gerne hat, ersetzt werden. Im Prinzip geht es darum, wie der Name schon sagt, Rix. Da geht es also um Bots, um große Maschinen.
Max.
Was?
Max.
Max.
Ja. Genau. Nicht Bots, Max.
Und da gibt es die verschiedensten vom Aussehen her mit den verschiedensten Fähigkeiten, wie ich eben schon mal sagte. Und der Protagonist, die Spielerin, der Spieler steigt dann halt in die Maschine ein und kann dann damit über eine Arena hetzen, also wie ein modernes Footballstadion, so kann man es vielleicht bezeichnen, mit Hindernissen, mit einem gewissen Parcours, aber nichtsdestotrotz ist und bleibt es ja ein Footballstadion, weil wir haben auf beiden Seiten ein Footballtor.
Zumindest wenn du dich in dem entsprechenden Modus befindest, ja.
Ja, also Tor, ähnliches Ding ist ja immer da im Prinzip. Ich weiß jetzt nicht, wir stellen ja gleich die Modis vor, ob das Tor dann nicht mehr da ist oder nur keine Funktion hat. Das ist einmal dahingestellt. Aber das Grundspiel ist ja erstmal wirklich modernes Football oder futuristisches Football, dass man versucht, Tore oder Touchdowns zu erzielen und dabei halt die Möglichkeiten hat, seine Gegner auch auszuschalten.
Ja, aber doch nur im Endzone-Modus. Machst du
Warum Touchdowns? Nicht in dem Modus?
Im Team Takedown geht es darum, die anderen auszuschalten.
Ja, also, und im dritten?
Und Power Slam?
Da werden auch
da Tore geschossen. Auch. Da werden auch Tore geschossen.
Ja, da werden auch Tore geschossen.
Dann habe ich das
Takedown,
da habe ich das nie verwendet.
Takedown geht es darum, wirklich die Gegner nur auszuschalten, wenn wir mal das Sportliche, nein, das Football-Technische da rauslassen wollen. Da kann man Punkte sammeln, wenn man einen niedergeschlagen
hat. Ja, das ist ja eigentlich schon der Hauptmodus. Team Takedown. Das, was man von einem Multiplayer-Spiel erwartet.
Weiß ich nicht. Das sagst du jetzt so, ich würde es nicht sagen. Ich denke, 3 gegen 3, ein richtiges Footballspiel, mit dem Ziel, nicht nur den anderen platt zu machen, sondern durchs Plattmachen des anderen sich halt den Ball zu erhaschen und damit dann durch Geschicktes, weil du kannst auch passen, kannst auch sogar den Ball passen, deinem Mitspieler zu, da Tor zu machen. Das finde ich letztendlich für 6 Spieler, also 3 gegen 3, schon die größere Herausforderung, wie einfach nur auf sich einzukloppen, weil dann kann ich auch Call of Duty einlegen.
Ja, ist natürlich nicht VR. Ja. VR, ne? Das
Aber du weißt, was ich meine.
Und nicht ab 12.
Ja. Nein, also ich finde gerade diese Komponente interessant dabei und gibt taktisch natürlich ganz andere Möglichkeiten. Letztendlich, klar, ist es wie so ein Capture the Flag oder sowas, aber ich finde es wirklich gut. Und du hast es ja schon erwähnt, Grafik top, Bewegung top. Also jeder, der es noch nicht gespielt hat, einfach mal umsonst runterladen. Ich meine, sind es ein paar Gigabyte, ist klar, aber
oh ja.
es lohnt sich. Zur Not eine externe Festplatte anschließen, was ja wunderbar mittlerweile funktioniert.
Genau. Dann geht es aber auch nicht schneller mit dem Download.
Nee, mit dem Download sicherlich nicht. Aber man braucht vielleicht nicht was anderes von seiner PlayStation runterwerfen.
Ja, das stimmt. Tja, viel mehr brauchen wir jetzt auch eigentlich nicht dazu sagen, oder?
Nein, das kann ja jeder, der vielleicht noch ein bisschen reinschnuppern will, mal bei YouTube. Es gibt ja ohne Ende Gameplay.
Kann ja dann jeder auch, ja gut, mal eben runterladen, ist vielleicht für einige schwierig, für andere vielleicht nicht. Aber ja. PlayStation Plus Mitglied sollte man ja eh sein, wenn man das dann als Multiplayer-Spiel nutzen möchte. Insofern werden wahrscheinlich die Interessenten sowieso PlayStation Plus Mitglieder sein.
Wir sprachen
kann das ja jeder selber testen.
Man kann also alleine spielen, dann werden die anderen durch KI aufgefüllt. Man kann in einen öffentlichen Server gehen, dann werden die anderen Plätze, je nachdem welchen Modus man gewählt hat, mit anderen mit anderen Mitspielern aufgefüllt. Man kann einen privaten Raum aufmachen, wo man zu zweit spielt, jeder in einem anderen Team und die zwei verbleibenden Bots werden, nicht Bots, werden dann durch KI aufgefüllt. Man kann aber auch, wenn man das Glück hat und hat 6 oder 5 weitere Freunde, kann man auch 3 gegen 3 in einer privaten Party spielen. Das dürfte dann tatsächlich das Interessanteste sein, insbesondere wenn man dann seine Maschinen auch kennt und die Fähigkeiten dementsprechend auch geschickt einsetzen kann, glaube ich, ist das auch taktisch gesehen ein wirklich anspruchsvolles Spiel.
Ja, leider haben wir ja keine Freunde. Schade.
Ja, zumindest noch keine 4 weiteren. Also wir sind ja schon gut und sind jetzt schon bei 3 beziehungsweise 4. Wir suchen halt noch das perfekte 3-Spieler-Game. Ja, das so viel zu unserer Spielevorstellung im Prinzip oder Spieleauffrischung. Was erwartet uns denn so noch?
In den nächsten Wochen.
Worauf müssen wir unseren Fokus lenken? Oder worauf können wir oder dürfen wir unseren Fokus vielleicht lenken?
Jetzt im Spielebereich.
Ja, oder wenn du auch was anderes hast, auch gerne.
Was anderes? Nee. Erstmal nicht. Die neue Firmware, die im Moment ja in der Beta-Phase ist, bringt ja für VR leider auch nichts großartig Neues. Bleiben uns nur die Spiele.
Ja, dann.
Da kommt diese Woche noch Don't Knock Twice. Angeblich.
Wieder mal ein Horror.
Ein Horrorspiel, ja. Könnte interessant sein. Es kommt auch schon morgen, wenn heute Montag ist. Insofern.
Hast du da was über den Preis gehört bei dem Spiel?
Nee, über den Preis noch nicht.
Und welchen Tiefgang, beziehungsweise was hat man von dem Spiel zu erwarten in vielleicht Länge oder Tiefe? Ich habe nämlich noch gar nichts darüber gehört. Deswegen bin ich da so ein bisschen neugierig.
Ja, es ist, glaube ich, auch eher so eine Art Survival, ja, nicht, wie heißt das? Erkundungshorror, würde ich
basiert schätzen. Das direkt auf dem 2016 erschienenen Film?
Gibt es da einen Film?
Ja, natürlich, das ist ein ganz bekannter Film.
Ja, kennst du ihn?
Nein. Okay. Und zwar vom W. James Carradog als Regisseur. Und ja, ist aus September 2016, also im Prinzip genau vor einem Jahr. Und ist eine Kooperation Russlands und des Vereinigten Königreichs.
Ja, dann denke ich mal, dass das tatsächlich damit was zu tun hat.
Ja, also es geht zumindest auch doch sehr deutlich ins ähnliche Szenario rein, wenn man sich da so die einzelnen Bilder mal aus dem Film anschaut. Und ja,
könnte. Ich denke, es wird wahrscheinlich ähnlich wie bei Paranormal Activity eher so auf Atmosphäre und so getrimmt sein und weniger auf Überleben und Kämpfen und so.
Ja, ich wünsche dem Spiel jedenfalls Schießen. Mehr Erfolg wie dem Film. Der so bei.
Ach, das ist doch nicht so erfolgreich, wie du eben gesagt hast.
nein. Der lediglich so 5,2 von 10 möglichen Punkten hat bei zum Beispiel Moviepilot oder bei Filmstarts 2,9 von 5.
Ja.
Ah, gut, aber gerade auf dem Sektor ist es, glaube ich, mittlerweile auch schwierig, richtig gute Filme zu machen. Weil gefühlt, finde ich, sind die letzten 5, 6, 7 Jahre mit Horrorfilmen auch zugeschwemmt worden. Wenn man sieht, was jetzt zurzeit alles so auf Sky immer kommt, da fragt man sich, Mann und Mann, wann sind die denn alle produziert worden? Ja, aber sonst, das war es, glaube ich, für nächste Woche. Zumindest war es hier offiziell.
Das war es erstmal für nächste Woche, ja. Aber da kommen ja immer mal wieder, wie in dieser Woche auch, Special Delivery Spiele, die vorher total verschwiegen werden, aus gutem Grund.
Richtig. Auch gibt es so Nachrichten im Netz wie 306 Spiele für VR bestätigt.
Ja, die Anzahl der Spiele steigt natürlich wöchentlich. Die der in Entwicklung sich befindenden Spiele. Also da wird fleißig gearbeitet. Ich meine, ich wollte mal gerade schauen, dass in den etwas in den Vorbestellungen gesehen zu haben.
Ja.
Bezüglich Don't Knock
Twice. Daher überbrücke ich die Zeit mal ganz clever und möchte auf unseren Internetauftritt des VR-Podcasts hinweisen. www.vrpodcast.de. Dort findet man ein paar Infos über den Podcast, über uns und über alle Episoden, die wir gemacht haben. Auch unser anderes Projekt, den www.pod-spot.de. Auch ein netter Podcast, der immer wie mal wieder mit abwechselnden Gästen einmal im Monat erscheint. Gerne auch uns ein paar Nachrichten auf den üblichen Wegen hinterlassen.
Ja.
Oder uns liken, wo immer und wie immer das geht. Und ansonsten hat Hanni jetzt, glaube ich, die brandheißen News der Vorbestellung für nächste Woche.
Ja, tatsächlich. Ich habe eben vorhin das erste Mal diese Kategorie bei VR gefunden. Da gibt es einen extra Unterpunkt Vorbestellungen.
Den gibt es aber noch nicht lange.
Weiß ich nicht, weil das einige musst du
jetzt bekräftigen und sagen,
einige
letzte Woche.
Das ist ja ein bisschen blöd gemacht. Da muss man jetzt Sony einfach mal
überall unterschiedlich. Am PC, am Handy und auf der PlayStation. Überall sieht der Auftritt des PlayStation Stores anders aus.
Aber auch jetzt bezogen auf den VR-Bereich. Einige Spiele werden im VR-Bereich gar nicht als VR-Spiel gelistet. Die muss man dann über die Suche oder über irgendwelche anderen
das vielleicht auch als
Wege Tipp, finden.
Wenn einer ein Spiel sucht und ist verwundert, warum es im VR-Bereich nicht ist, ruhig mal in die normale Spiele-Rubrik reingehen und dort untersuchen.
So, dann gibt es unter den VR-Spielen gibt es einige Spiele, die auch vorbestellbar sind, also noch nicht erschienen, aber vorbestellbar sind. Und andere Spiele, die vorbestellbar sind, kann man jetzt scheinbar nur über diesen VR-Vorbestellen-Button erreichen. Warum das so ist, man weiß es nicht. Auf jeden Fall gehört Don't Knock Twice auch dazu und kann im Moment für PlayStation Plus-Mitglieder noch mit 20% Rabatt vorbestellt werden. Also das Spiel wird 19,99 kosten und im Moment noch bis Dienstag dann oder bis Montagabend, also heute Abend im Prinzip, oder gestern Abend für 15,99.
Bist aber ein bisschen kurzsichtig. Oder vor 4 Jahren, 2 Monaten.
Naja, bis zum 5. September 2017 auf jeden Fall. Also jetzt, wenn heute Montag ist, schnell beeilen und vorbestellen noch.
Bei Interesse.
Bei Interesse, ja. Von den Bildern finde ich es jetzt nicht so uninteressant. Ich werde mir das überlegen. Auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal ein Spiel für nächste Woche.
Ja. Ich glaube, dann sind wir durch für diese Woche mit Folge 71 unseres VR-Podcasts. Ich habe gelernt von WDR 5, wenn wir jetzt so mal nahtlos ins Nachgespräch übergehen und unsere Hörer, die das nicht interessiert, schon mal verabschieden. Gelernt bei WDR 5, ist 20 Jahre alt geworden und dort wird auch in den kurzlebigen Sendungen oder wie nennen die das immer, ich habe den Namen vergessen, wie die einzelnen Abschnitte dann der einzelnen Reportagen und Programmteile nennen, wird immer wieder, muss man Präsenz zeigen, man muss den Sendernamen nennen und deswegen hier die Folge 71 des VR-Podcasts. Das ist, wenn man WDR5 geschädigter Hörer ist, dann kommt sowas dabei raus.
Ja, gut. Hast du noch was hinzuzufügen?
Nein, zu dem Blödsinn, den ich
gerade gesagt habe. Zur heutigen Sendung, zur heutigen Folge?
Nein.
Nein, ich irgendwie auch nicht. Ich bin recht unzufrieden.
Ach, heute bist du mal wieder unzufrieden.
Dann
mache ich mir ja keine Sorgen, dann ist es ja ein guter Podcast geworden.
Okay, ist das so?
Ja, ist doch immer ganz interessant, dass die manchmal die persönlichen Eindrücke täuschen.
Ich fürchte,
gut, vieles von dem, was dich jetzt unzufrieden gemacht hat, werden die Zuhörer ja auch nicht hören.
Ach so.
Die drei Versuche der...
Drei?
Die drei Versuche der, des Headsets von Zeiss.
Ich meine, es wären viel mehr gewesen.
Ach, meinst sogar mehr
wie das drei Versuche? Das hat sich so mehr angefühlt.
Ja, es waren ja auch nicht nur übliche Versuche, sondern es waren ja dreimal komplett abgehandelte Beiträge, muss ich ja sagen, die wir jedes Mal in den Müll schmeißen konnten.
Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, schlecht informiert zu sein heute.
Du warst auch nicht so ganz
schlecht, bei mir manchmal. Schlecht vorbereitet, schlecht zugehört, ja, tut mir leid. Ich aber sollte mir ein anderes Hobby suchen.
Ja, nein, so weit wollen wir jetzt aber nicht gehen.
Tschüss,
ich starte eine Kampagne, schreibt Hanni, dass er bleiben soll.
Das wäre ja ganz schlimm.
Ganz schlimm? Ja, ganz schlimm. Aber vielleicht sollten wir noch, bevor wir es vergessen haben, noch einmal kurz erwähnen, dass man bei der Dell-Brille das Visier ganz gut hochklappen kann, was für Brillenträger und für kurze Spielsessionen ganz interessant ist.
Sollten wir? Ja, für mich ist das interessant. Mhm. Hatten wir das nicht erwähnt? Nee, ne?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay. Ja, schade eigentlich.
Dann sage ich auch mal Tschüss. Bye-bye.
Ja, jetzt kann ich ja in Ruhe reden, jetzt wo Nanni weg ist. Eigentlich war ich hauptsächlich mit seiner Leistung sehr unzufrieden heute. Und ja, aber das müsste ihm nicht sagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.